Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast Episode 4.
Wuhu!
Wuhu!
It's-a-me, Mario! Ihr hört den Pixel-Diskurs-Podcast!
Parvis Magna,
Sebastian. Sig Parvis Magna, großes aus kleinen Ursprüngen.
Genau, wir haben nämlich das letzte Mal wahnsinnig viele Reaktionen bekommen, also unerwartet viel, und Klicks haben
und
wir bekommen.
Und Klicks wie blöde. Also erstmal vielen, vielen Dank an all die Leute, die sich das angehört haben, unser Geschwafel.
Ja,
und sogar bis zum Ende, ja.
Ja, sogar nach meinem Blockflöten-Solo. Das wollte ich nämlich auch sagen.
Ich habe ja schon auf Facebook gesagt, das war das Beste vom Podcast.
Wir haben auf dem Pixel-Diskurs-Blog haben wir es geschafft, den Monatsrekord quasi aufgestellt. Bei weitem.
Ja.
Da ging der Balken richtig hoch. Das lag auch ein bisschen daran, dass uns gerade Leute wie jetzt die Paidia-Leute und die Leute von den digitalen Gesprächen und so geteilt haben und uns dazu...
Ich habe ja auch fleißig Werbung gemacht auf der Seite der ps4news.de, wo wir ja vom Kollegen Stückmann die Fragen bekommen haben.
Ja.
Und da haben auch ein paar Leute wohl sich das Ding runtergeladen.
Also vielen Dank dafür. Macht weiter so. Ihr dürft auch gerne uns immer Kommentare und Feedback schicken, aber das sage ich dann auch am Ende des Podcasts.
Ja, immer kommentieren. Immer rein damit.
Das ist immer gut. Ihr hört uns jede Woche sonntags auf pixeldiskurs.de, auf iTunes und auf sämtlichen Podcast-Services. Einfach nach Pixeldiskurs suchen und dann findet ihr uns. Und heute haben wir eine spezielle Episode, denn wir haben heute ein Interview. Aber zuerst, ich kann ja schon mal sagen, wir haben ein Interview. Da sage ich dann gleich noch was zu. Das machen wir anstelle der Presseschau und der Top 5.
Genau, die fallen heute weg.
Genau, und später dann spielen wir auch das Quiz natürlich.
Ja, wir haben auch wieder Fragen.
Wir haben wieder Fragen.
Wir haben jetzt schon wieder Angst vor den Fragen.
Richtig, ja, wir zittern bereits.
Ja.
Aber zuerst mal die Frage, die allerwichtigste Frage natürlich. Was spielst du im Moment, Sebastian?
Wenn ich jetzt ganz unkreativ wäre, könnte ich sagen, ich spiele immer noch Overwatch. Das stimmt auch. Aber um auch mal ein anderes Spiel zu nennen, Doom. Natürlich. Ein ganz, ganz toller, auch wieder Shooter. Und zwar, ja, Remake kann man es eigentlich nicht nennen. Es ist ja eine indirekte Fortsetzung zu Doom von 1993?
Irgendwie sowas,
ja. Um den Dreh war es ja. Und es ist genauso schnell, genauso brutal. Es sieht natürlich weit besser aus als damals. Und wer dieses Oldschool-Feeling gerne haben möchte, also dass man eben nicht eine sich selbst regenerierende Lebensleiste hat, sondern ganz schön brav noch die Dinger selber suchen muss, beziehungsweise von den Gegnern, die droppen dann diese entsprechenden Health Packages und auch noch Schlüsselkarten wie im alten Doom. Es ist ganz wunderprächtig, also von daher, wer volljährig ist und wer nichts gegen Gore-Elemente hat, denn das Spiel ist ziemlich brutal. Es ist sehr, sehr brutal.
Das gehört aber auch irgendwie zu Doom, oder?
Ja, Doom. Also ein Doom, wo jetzt mit Wattebällchen geworfen wird, das wäre ja langweilig. Sorry, ist halt so.
Und wie lang ist Doom? Weißt du es?
Die Singleplayer-Kampagne geht so 15 Stunden.
15 Stunden?
Und es hat auch Multiplayer. Also wer sich da austoben möchte.
Das hat aber ein anderes Studio gemacht, den Multiplayer, ne? Habe ich jetzt gelesen.
Ja, genau. Der war nicht von id Software, soweit ich weiß. Aber die Solo-Kampagne ist von id Software und ist, wie gesagt, es gibt zwar eine Story, aber die wird A, nicht groß erzählt und B, jetzt mal ganz im Ernst, man spielt Doom nicht wegen der Handlung. Die ist nicht Oscar-reif.
Also ich habe auch mir überlegt, da vielleicht mal reinzuschauen, weil es, glaube ich, im Moment auch noch so der Fall ist. Das ist eines dieser wenigen Spiele, wo man, glaube ich, die erste Stunde oder sowas als Demo einfach spielen kann.
Genau, ne? Die Demo wurde, wer eine Xbox One oder eine PS4 hat, ich glaube, beim PC geht das auch, ich glaube, da ist die Demo auch verfügbar, der kann die sich runterladen entsprechend aus dem Store. Das wurde nämlich vor kurzem erst wieder verlängert, diese Demo, dass man die sich runterladen kann. Und da ist der erste Level, glaube ich, war es. Den kann man sich angucken und sehen, ob das einem zusagt.
Dann mache ich das vielleicht mal. Im Moment bin ich nämlich, bei mir ist es nämlich auch eigentlich langweilig. Ich spiele auch nur Final Fantasy X HD immer noch.
Ja? Auf der Vita.
Ich habe jetzt alle Celestial Weapons Und es ist jetzt, also das Grinden, langsam läuft es auf den Höhepunkt hinaus, ja, wo man dann irgendwie, also weiß ich nicht, wo ich dann auch mal anfange, irgendwelche Dark Aeons zu besiegen und diese ganzen optionalen Bosse und so. Aber das braucht halt Zeit. Das braucht wahnsinnig viel Zeit. Aber macht auch irgendwie Spaß. Vor allem habe ich halt irgendwie die Möglichkeit, dass ich mir halt nebenbei andere Sachen anschauen kann. Ja,
oder du anderen Leuten zuhören kannst, wenn sie mit dir schwafeln und dann grindet er einfach. Ich weiß, wovon ich rede.
Ja, 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 du warst schon dabei.
Ich war dabei.
Es geht aber auch. Aber das hat ja nicht großartig gestört.
Nö, oder? Das ist, wie gesagt, das ist doch ganz schön, so, wenn du was hast. Ich habe ja von der Anekdote erzählt, wie ich dann Zelda Link Between Worlds gespielt habe und die ganze Zeit diese Bienen, mit dem Kescher geholt habe, damit ich irgendwann dieses Bienenabzeichen bekomme. Jeder, der das Spiel mal gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Und das dauert, weil man musste immer ins hohe Gras gehen und das natürlich mit seinem Schwert schön Mähdrescher spielen. Wir haben schon wieder das Wort Mähdrescher drin, wem es aufgefallen ist. Und das dauert auch so ein bisschen, wenn einem ganz langweilig ist, soll man einfach Bienen suchen. Geht in die Natur, sucht Bienen und fangt sie ein. Vielleicht bekommt ihr auch ein Abzeichen.
Also ich denke, ich werde das noch ein bisschen weitermachen und mich da durchgrinden. Jetzt bin ich schon, das ist ja so dieses Gefühl, was man hat, ich glaube, das hat auch einen Namen, so diese Risk of the Sunken Costs. Wenn du so in irgendwas schon so viel Zeit investiert hast und so viel Arbeit investiert hast, dass du eigentlich macht es keinen Sinn, es noch weiter fortzusetzen, aber du hast schon so viel reingesteckt, dass du auch nicht einfach aufhören kannst. So ist das bei mir mit Final Fantasy X im Moment.
Das ist wie bei kleinen Kindern, die sich einen Spielzeugroboter wünschen, darum betteln, dass die Eltern ihn doch bitte kaufen sollen und dann am Ende des Tages spielen sie eine Stunde damit und dann liegt er doof in der Ecke rum.
Eben, und das mache ich nicht. Ich ziehe das durch. Obwohl ich nämlich jetzt, ich bin immer mehr in der Versuchung, weil ich habe jetzt South Park The Fractured But Whole vorbestellt.
Hast du vorbestellt?
Ja, ich vorbestellt, ja. Aber das ist, also man kann das, wenn man das vorbestellt, bekommt man die PS4-Version von The Stick of Truth.
Ja, aber ich glaube, die bekommt man sowieso.
Die bekommt man sowieso,
Ich glaube,
ja, aber jetzt ist das Problem ist ja, ich hatte mir das nämlich zuerst von Amazon UK vorbestellt, weil ich natürlich an die Zensurregularien dachte, ne? Das Problem ist aber, dann ist dieser der Code von The Stick of Truth liegt dann der Box bei. Und okay, wenn du es jetzt allerdings im Store digital vorbestellst, dann bekommst du das Spiel quasi sofort. Also ich möchte ja das nicht beides hintereinander direkt spielen. Deshalb habe ich das jetzt dann wieder, habe ich es doch nochmal im deutschen Store und so. Ich weiß um diese zensierten Episoden oder die geschnittenen Episoden, ist ja keine richtige Zensur, geschnittenen Episoden. Aber das werde ich mir dann auf Deutsch zu Gemüte führen. Und dann kann ich darüber vielleicht nächste Woche oder so ein bisschen sprechen.
Ja, ich warte jetzt noch, dann bis The Fractured But Whole rauskommt. Das hat im Deutschen auch einen schönen Titel. Ja,
eine rektakuläre Zerreißprobe.
Ja, also wunderprächtig. Ich finde es ja bis heute schade, dass sie keine deutsche Tonspur haben. Also für die Zuschauer, die es im Deutschen halt immer geguckt haben mit der Synchro, weil die ist eigentlich ziemlich gut und auch sehr witzig, wie ich finde. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die mich dann steinigen, weil sie wollen natürlich das Original im Original Englischen haben. Aber ich finde es persönlich schade, obwohl der Witz natürlich, der bleibt der gleiche, ja, ob es jetzt mit englischer oder mit deutscher Tonspur ist. Und von daher, ich warte dann, bis das rauskommt und dann kann ich beide Teile spielen. Ob ich es hintereinander spiele, keine Ahnung.
Ja.
Muss ich dann gucken.
Sehen wir dann. Sollen wir uns zuerst mal das Interview anschauen?
Ja,
oder anhören, beziehungsweise.
Oh ja, wir hören uns Interview an.
Wir haben nämlich, also ich habe mit Thomas West gesprochen. Der hat einen Blog, der ist ergoludamus.wordpress.com, haben wir das letzte Mal schon erwähnt, wobei er auch mir auch gesagt hat, dass der Blog im Moment ziemlich brach liegt. Ja. Aber das Motto dieses Podcasts, Sic Pavis Magna, es geht nicht nur um uns dabei, sondern es geht natürlich auch dabei, dass wir irgendwie vielleicht kleine Blogs oder kleine Publikationen stärker in den Fokus rücken, als sie normalerweise.
Wenn ihr einen guten Blog habt, wenn ihr was habt, von dem ihr meint, das sollte die Welt lesen oder meinetwegen auch hören, ja, wenn jemand oder auch selbst Podcasts macht, dann könnt ihr uns da gerne mal Links schicken, entsprechend zu euren Seiten. Wir hören uns das an und dann, wenn ihr ganz viel Fame von uns haben wollt und ganz viel Liebe, dann könnt ihr uns das schicken und mal gucken, wie viele Leute dann entsprechend auch mal auf eure Seiten dann noch Zugriff bekommen, die ihr vielleicht vorher gar nicht hattet.
Ja, Rainer Siegel hat uns schon etwas Liebe zurückgeschenkt.
Sehr viel. Er hat gesagt, er wäre errötet. Liebe Grüße nach Österreich. Ihr habt es jetzt gerade ja auch wieder schwer seit gestern.
Wahl wird wiederholt.
Wir nehmen immer, genau, österreichische Wahl, Bundespräsidentenwahl wird wiederholt. Wir nehmen immer an oder nach besonders geschichtsträchtigen Tagen auf, habe ich das Gefühl. Ja,
irgendwie schon, vielleicht hat das so ein Omen. Unser ja. Podcast ist ein schlechtes Omen für die Welt. Aber ich möchte noch zurück zu Thomas West, war ich ja gerade dabei genau. anzusagen. Der arbeitet nämlich auch an einer Publikation zum Thema Spielphilosophie. Die kommt allerdings erst nächstes Jahr, da gibt es noch keine großartigen offiziellen Ankündigungen, aber er hat mir das schon mal verraten. Weitere Infos folgen, ja? Stay tuned. Und da war dieser Vortrag, den er gehalten hat, im Rahmen von dieser More Than Games Tagung in Kassel.
Kassel.
Ja, Kassel. Ich wollte da ja eigentlich hin. Ich wollte nach Kassel und wollte diesen Vortrag aufnehmen.
Ja.
Aber Gottes Hand hat es mir nicht gestattet. Ich bin hier, habe extra ein Auto gemietet, weil ich gedacht habe, dann komme ich da vielleicht dann schneller hin. Aber weit gefehlt. Ich bin nämlich dann erstmal irgendwie über diese ganzen, jedes Dorf in dem ganzen Bundesstaat Hessen, ja, habe ich durchquert. Ich klebte die ganze Zeit hinter also einem polnischen Schwerlasttransporter, der also maximal 60 km/h, ja. Und als ich dann endlich, da kam endlich die Autobahnauffahrt. Und da habe ich gedacht, schaffe ich es vielleicht zumindest noch, bevor der Vortrag vorbei ist, ja, und schaffst du es, den Thomas abzufangen. Und dann fahre ich auf die Autobahn und direkt in den Stau.
Ja, super. Das ist ganz wunderprächtig.
Dann stand ich da und wusste nicht, was ich tun sollte. Und nachdem ich dann gemerkt habe, also es wird so spät, Kassel ist mal, ich war schon 2 Stunden unterwegs, Kassel war immer noch 80 Kilometer entfernt. Da denkt man sich auch, was ist hier? Und dann habe ich den Michael Schulze von Glasse angeschrieben. Der hat den Kontakt hergestellt und hat es ermöglicht, dass wir doch noch ein Skype-Interview machen. Und das haben wir jetzt, wir haben gestern gesprochen. Also, nee, warte mal, so kann ich die Zeit ja gar nicht ansprechen, weil ihr das ja erst am Sonntag hört und wir am Samstag aufnehmen.
Das ist ganz, ganz schräg, ne? Ja, wir müssen immer, also was für uns schon vergangen ist, ist für euch ja quasi
ist auch Vergangenheit.
Was aber eine andere Vergangenheit ist. Stimmt, das für uns noch Zukunft ist. Ey, es ist ganz, ganz, ganz verwirrend, wenn, ach Gott.
Das ist wie bei Virtue's Last Reward, die vierte Dimension, ja, über die das Bewusstsein springt.
Wenn wir irgendwann ganz durcheinander kommen, müssen wir, keine Ahnung, Stephen Hawking vielleicht mal kontaktieren. Vielleicht kann der dann uns das mit der Zeit entsprechend erklären und den Verschwurbelungen, die Zeit mit sich bringt.
Der wird sich freuen über eine E-Mail von dir.
Der wird von uns vor allem so, also okay, ja, was für einen Fachbereich haben Sie? Ach, Politikwissenschaft. Ach ja, dann landest du einfach mal im Ort, im Müll. Ja, direkt Spam, genau.
Und in diesem Skype-Interview mit Thomas West ging es um die moralischen Implikationen der Folterszene in GTA 5.
No shit.
Und das Interview ist 40 Minuten lang, ist ganz spannend geworden, habt ein bisschen Geduld mit der Audioqualität. Es ist, ich finde, einigermaßen erträglich.
Ja, also es ist auf jeden Fall hörenswert. Und, ich konnte leider nicht zugegen sein beim Skype-Interview dann und auch nicht an dem Tag, als es dann nach Kassel ging, wobei Kassel... Ach Gott, wir könnten was über Kassel sagen. Das Problem ist nur, wenn wir Zuhörer aus Kassel haben, die werden dann wiederum uns steinigen wollen. Ja. Wir sollten aufpassen.
Ja. Deshalb viel Spaß mit dem Interview.
Ja.
Wollen wir uns erstmal unterhalten über den Vortrag und über GTA 5? Über die Folterszene. Weil du müsstest nämlich erstmal, also sowohl für mich als auch für die Leute, die dieses Interview jetzt hören, vielleicht deine Argumentation ein bisschen rekonstruieren. Ich habe es ja nämlich nicht zu deinem Vortrag geschafft, leider.
Ja, ganz allgemein ging es erstmal darum, dass im Gegensatz zu anderen Medien, wie jetzt zum Beispiel Film oder Bild, natürlich Videospiele meines Erachtens nach das größte Potenzial haben für ethische Untersuchungen. Weil man einfach direkt in eine Moralwelt eintauchen kann. Und es gibt natürlich einige Videospiele, welche den Spielenden zu ja, moralischen Überlegungen motivieren, beziehungsweise ihn mit moralischen Problemen konfrontieren. Und GTA ist natürlich dann das Beispiel schlechthin mit der beeindruckenden großen Welt. Und es bietet natürlich ja, moralische Vielfalt. Und man kann auch ganz gut zeigen, welche Mechanismen es eigentlich gibt im Spiel, um Moral zu verdeutlichen. Und darum ging es dann auch konkret im Vortrag, am Beispiel GTA zu zeigen, was gibt es jetzt für Moralmechanismen.
Ja, ich habe mir nämlich darüber auch so ein bisschen Gedanken gemacht, auch jetzt ja in Vorbereitung auf meine Masterarbeit, über diese Frage, hat das Spiel tatsächlich irgendwie ja, grundsätzlich was Spezifisches, was ihm ermöglicht, ethische Fragen auf eine andere Art und Weise zu stellen. Und da bin ich zu diesem interessanten Ergebnis gekommen, anhand dieser GTA 5-Folterszene auch. dass vielleicht das Spannende an der GTA 5-Szene ist, an dieser Folter-Szene, dass man eben keine Wahl treffen kann, ob man foltert oder nicht, sondern nur wie.
Ja, genau das habe ich gestern auch gesagt, dass das, dass diese ganze Stelle eigentlich ad absurdum geführt wird, in diesem Sinne, dass der Game Designer, sag ich mal, der die ja konstruiert hat, diese Szene, aufzeigt, dass man eine Wahl treffen kann, dass es rein vom Technischen möglich ist, Wahlen zu treffen, aber man muss trotzdem foltern. In diesem Sinne kann man nur wählen, welches Instrument man nimmt. Fängt man mit dem grausamsten oder mit dem leichtesten in Anführungszeichen an. Wie geht man vor? Es ist eigentlich völlig egal, weil so oder so, man muss foltern. Und das finde ich, dass das GTA richtig gut macht, zu zeigen, du musst jetzt durch diese Szene durch, du musst dich damit auseinandersetzen. Du kannst nicht den leichten Weg gehen und sagen, okay, ich wähle einfach eine andere Mission oder ich entscheide mich dafür zu gehen, was weiß ich. Nein, man muss, damit man weiterkommt, diese Szene spielen. Und ist ja auch so, dass normalerweise bei GTA-Missionen, wenn ich dann das dritte Mal gestorben bin, taucht da unten auf, wollen sie die Mission überspringen.
Stimmt, ja.
Und da ist es ja nicht so, weil man selbst kann ja nicht sterben. Deswegen, man kann die Mission eigentlich nicht überspringen. Man muss ja wirklich durch diese Szene durch.
Ja.
Das hat mich ein bisschen an Spec Ops The Line erinnert. Wo man ja auch an manchen Stellen eine Wahl treffen kann, ob ich den jetzt rette oder nicht. Und dann an der einen Stelle mit diesem weißen Phosphor, die ja auch viel diskutiert wurde, kann man keine Wahl treffen. Da muss man wirklich diesen weißen Phosphor streuen. Und danach geht man ja auch durch dieses Schlachtfeld. Und die Spielmechanik gibt es einen vor, langsam zu gehen. Also man kann nicht einfach durchrennen, sondern man sieht, was man getan hat und setzt sich damit auseinander. Also zumindest sollte man das, wenn man die moralische Reife mit sich bringt.
Ich finde, das ist eigentlich eine interessante Dynamik, weil man oft ja auch hört, und das habe ich jetzt wir haben hier so ein Game Studies Kolloquium an der Uni, und Alexander Hens heißt der Kollege, der hat einen Vortrag gehalten über This War of Mine, was ja auch so ein Antikriegsspiel ist, könnte man sagen, weiß nicht, ob du es kennst.
Ja, ich habe es leider noch nicht gespielt, aber...
Ah, du weißt, warum und wie das so funktioniert wahrscheinlich.
Dass man die Vorseite spielt.
Ja, und da ist es halt eben, also Zivilisten im Krieg, und da ist es scheinbar so, ich habe es selber auch nicht gespielt, fand aber den Punkt aus dem Vortrag interessant, dass die moralischen Probleme oder die moralischen Entscheidungssituationen ergeben sich aus der Spielmechanik, weil in der Spielmechanik eine Art von Knappheit an Ressourcen erzeugt wird, die es dir unmöglich macht, dass du alle deine Leute überleben können, insofern du nicht irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, dann so ein altes Pärchen, was sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hat, einfach umbringst, weil du dann halt denkst, ja gut, ne, die sind alt, die haben vielleicht ein schönes Leben gehabt, die haben jede Menge Ressourcen, die könnte ich gebrauchen, weil bei mir sind vielleicht Kinder und die sind krank oder so, ja? Und da kommt man dann in solche Erwägungen rein, eben weil man durch die Spielmechanik dazu bewegt wird, wohingegen in GTA 5 es so ist, dass absichtlich diese spielerische Entscheidung, diese Vielfalt absichtlich begrenzt wird, um sozusagen die Konfrontation mit dem moralischen Problem herbeizuführen.
Da hatten wir gestern auch drüber gesprochen, also es war nicht meine eigene Idee, das fand ich aber ganz schön, über moralische Sackgassen. Wenn ich jetzt wenn ich GTA zum Beispiel auf gutem Wege, also als moralisch reflektierter Spieler das durchspielen möchte und sagen möchte, ich tue jetzt nichts Schlechtes in der GTA-Welt. Dann gibt es halt so bestimmte Situationen, wo man einfach dann nicht weiterkommt. Und das ist auch zum Beispiel diese Folterszene. Wenn ich wirklich moralisch gut agieren möchte, komme ich nicht weiter an dieser Stelle im Spiel, weil ich halt foltern muss. Bei vielen Nebenmissionen ist es ja so der Fall, hier diese ganzen Fremde und Freaks, was relativ häufig passiert, wo denn so ein blauer Punkt auf der Karte aufblitzt, wo man denn einer Frau helfen muss, weil ihr Portemonnaie geklaut wurde.
Mm, ja.
Kann man ja dann hinterherfahren, den dann niederknüppeln und das Portemonnaie aufheben. Und dann kann man sich ja entscheiden, nehme ich das Portemonnaie jetzt mit und behalte das Geld oder bin ich moralisch gut und gebe es der Frau wieder zurück? Da ist es ja, da kann ich ja entscheiden, okay, ich mache jetzt das moralisch Gute. Beziehungsweise, das ist auch eigentlich das Geniale an GTA. Man hat auch diese Grauzonen. Also, ich kann entweder das Portemonnaie mitnehmen, oder ich kann es der Frau zurückgeben, oder ich kann es der Frau zurückgeben, dann speichert das Spiel und sagt meinetwegen, du bist gut, und dann kann ich die Frau niederschlagen und wieder das Portemonnaie aufheben.
Ja.
Das, man hat so viele Möglichkeiten, mit moralischen Situationen zu spielen. Und man kann auch natürlich dann immer seine eigenen Moralvorstellungen hinterfragen und damit herumspielen und auch andere Perspektiven einnehmen.
Ja, man muss auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ganz am Anfang von GTA 5 ist man in diesem Banküberfall-Szenario und da muss man schon diesen Sicherheitsmann erschießen. Also ich glaube, die setzen schon ganz am Anfang klar dieses Ding so, hier kommst du nicht durch, wenn du dich immer moralisch korrekt verhalten möchtest.
Genau.
Aber was ist denn das moralisch Gute überhaupt? Du hast jetzt mehrmals diesen Begriff verwendet, wenn man sich moralisch richtig oder moralisch gut verhalten will. Woran machst du das fest? Oder hast du da irgendwie ein Konzept, was du angelegt hast?
Ja, ich glaube, da orientiert man sich eigentlich meistens an irgendwelchen gesellschaftlichen Normen. Also es ist ja immer solche Sache, es wird ja so häufig über Moral und Ethik im Spiel geschrieben und gesprochen. Es wird aber auch oftmals nie gesagt, was jetzt eigentlich Ethik und was Moral ist.
Mhm.
Und ich habe da gestern auch am Anfang gesagt, okay, wir definieren jetzt mal die Begriffe in einem relativ kleinen Rahmen, wobei man dann ja auch feststellt, dass die Begriffe auch synonym verwendet werden. Also Ethik ist dann oftmals einfach so ein Schema von moralischen Werten, was man hat, beziehungsweise Ethik ist auch, wenn man sich mit Moral auseinandersetzt. Das heißt, in diesem Sinne wäre jetzt eine Videospielethik einfach bloß, dass ich über moralische Aspekte in Videospielen nachdenke. Und Moral, ja, ist dann einfach, dass ich bestimmte Maßstäbe habe, womit ich dann die Richtigkeit einer Handlung festsetze. Was das denn für jeden Einzelnen ist, ist wiederum schwierig. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, was ist das moralisch Gute? Mhm. Da gibt es ja Dutzende Ethiken, die einem das vorschreiben. Also ich könnte jetzt nach ganz kategorischen Imperativ handeln. Und da komme ich aber, glaube ich, auch nicht weit bei GTA.
Nee, nicht so wirklich.
Und das habe ich auch in einem Vortrag, da ging es auch kurz darum, bei Walking Dead zum Beispiel, wenn ich wirklich meinetwegen ein ethisches Prinzip nehme und danach handeln möchte im Videospiel, gibt mir Walking Dead zum Beispiel gar nicht die Zeit dazu, darüber nachzudenken.
Mhm.
Weil man hat diesen Zeitbalken, der abläuft, und ich muss dann innerhalb dieser Zeit eine Bauchentscheidung treffen. Und da kann man halt nicht nach moralischen Prinzipien handeln. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was moralisch gut ist, ich glaube, also ich könnte es jetzt nicht so einfach beantworten. Weil, wie gesagt, es richtet sich danach, welche ethischen Prinzipien man vertritt.
Und wenn wir uns jetzt diese Folterszene ein bisschen genauer anschauen, wenn wir über Ethik und Moral sprechen, da kommt mir sofort dieser Begriff von Werten in den Kopf. Findest du irgendwie gewisse Werte, die diese Folterszene artikuliert? Ethische Werte? Denn also ich habe mal gefragt auf Twitter, bevor ich jetzt bevor ich eigentlich zu dem Vortrag hätte kommen wollen, und da hat der Arno Görgen, so ein Kulturjournalist, den du vielleicht kennst, ich habe geschrieben, wie ist die Folterszene in GTA 5 moralisch zu bewerten? Und geht das überhaupt? Also kann man sie überhaupt moralisch bewerten oder ist das eher so eine amoralische, so ein amoralisches Ding? Und er hat darauf geantwortet, klar geht es, solange es innerhalb der moralischen Kultur des Spiels A. Sinn macht und B. reflektiert wird. Trevor tut dies und hebt sogar die Kritik noch auf eine Medien- und politikkritische Metaebene, die auch den Spieler anspricht. Und das hat ja was von einem Wert, oder?
Wow. ja, klar. Ich überlege gerade, wo die Metaebene entsteht. Ich glaube, das ist bei Trevor ist das allgemein ein bisschen schwierig, wenn der hat eine ziemlich quere Moralvorstellung, finde ich. Also der ist auch in seiner Moralvorstellung ziemlich inkonsequent. Und gerade das, was die Folter betrifft, Trevor ist ja einer, der liebt Gewalt.
Ja.
Er schlägt Leute zusammen und er gibt auch zu, dass er das gerne macht. Und dann bei dieser Folterszene, beziehungsweise danach, wo er den Gefolterten zum Flughafen bringt, sagt er ja, dass die Folter eigentlich bloß für denjenigen ist, der foltert. Und da sagt er auch, dass er das nicht gut findet, wenn Gewalt instrumentalisiert wird. Das heißt, wenn sie vom Staat eingesetzt wird, um Informationen zu beschaffen. Weil ja, Folter bringt eigentlich in dem Sinne nichts, weil irgendwann sagt der Gefolterte eh, was du hören willst, nur um seine Ruhe zu haben. Das sagt er ja dann auch. Und in diesem Sinne wird ein Wert vermittelt, nämlich, dass Folter nichts bringt. Dass Folter moralisch verwerflich ist, weil man halt einer Person Gewalt zufügt für einen bestimmten Zweck, der wahrscheinlich noch nicht mal, ja, was ist überhaupt der Zweck hinter Folter? Also man denkt, man verfolgt ein höheres Ziel, Informationsbesorgung eben, aber kommt man an diese Informationen eigentlich? Und das ist ja auch die Frage, die er dann aufwirft. Und das ist ja auch das Gute an dieser Folterszene, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht gleich moralisch bewertet, aber wie gesagt, Trevor nimmt das ja wieder auf und reflektiert darüber und animiert auch den Spieler dazu, darüber nachzudenken, was bringt Folter jetzt eigentlich, wenn es wirklich noch nicht mal zum Informationsbesorgen hilfreich ist. Es bringt wirklich nur was für denjenigen, der foltert, wenn der halt gern Gewalt und Macht über andere Personen hat. Und da macht es denn beim Spieler hoffentlich Klick. Ja, Folter in der Gesellschaft, gucken wir mal uns die ganzen Fälle an, was es da eigentlich gab. Wenn da das Thema Guantanamo und was weiß ich aufkommt. Und dann hat das Spiel natürlich das geschafft, was andere Medien auch leider nicht so oft schaffen, nämlich dass derjenige, der damit konfrontiert wird, darüber nachdenkt.
Ja.
Also wenn das Spiel auch spielextern dann agiert.
Da gab es ja erst diese ganz große Kontroverse um die Folterszene. Und ich glaube, in dieser reaktionären Debatte hat eigentlich, also ist diese Position ganz untergegangen, dass Trevor danach auf dem Weg zum Flughafen die Szene ganz stark reflektiert und dass er sich gegen Folter ausspricht. Und zwar nicht auf eine subtile Art und Weise, sondern sehr direkt. Ja. Es hat mich auch überrascht, dass, also als ich das damals gespielt habe, ich wusste ja nicht, was kommt. Und ich habe, also der bringt da vorher irgendwie so ein junges Paar um, einfach so, ja, irgendwie scheinbar aus niederen Gründen, fast so autotelische Gewalt, so Gewalt, die ihr Ziel in sich selbst hat.
Ja.
Und ermordet Leute. Und dann ist da diese eine Person, zu der er überhaupt keine Bindung in irgendeiner Form hat, die er auch genauso gut hätte umbringen können. Das wäre für ihn sogar weniger Aufwand, das zu machen. Und da geht er dann, ja, macht er sich dann quasi diese Arbeit, fährt ihn zum Flughafen und verhilft ihm sozusagen, das Land zu verlassen. Der wird nicht großartig empathisch dabei. Er beleidigt ihn ja auch noch und sowas. Aber er bringt ihn aus dieser Situation raus. Und das fand ich super stark. Gerade weil es von Trevor kam.
Vor allen Dingen, wenn man sich auch überlegt, was war jetzt eigentlich die Motivation dahinter? Ja, das war ja, dass das FIB und irgend sowas, was in Richtung CIA geht, ich weiß es jetzt nicht, hat ja bei GTA alles denn einen anderen Namen, dass die einfach bloß um irgendwelche Fördergelder gestritten haben und die mussten ja den einen Terroristen erlegen, wobei man nicht wusste, haben die den jetzt eigentlich erlegt? Also du kriegst ja diese Information und diese Beschreibung, wie dieser Terrorist in Anführungszeichen angeblich aussieht und du bist ja zwischendurch immer wieder Michael und guckst und du weißt, dass der Linkshänder ist, dass der raucht, dass der einen Vollbart hat und es sind ungefähr 10 Leute auf dieser Party, die so aussehen und das machen und dann erschießt du einen und dann heißt es, ja, Mission erfolgreich, Ende. Und du bist aber dir Endeffekt, und das hätte vielleicht GTA noch ein bisschen besser umsetzen können. Du bist ja im Endeffekt überhaupt nicht sicher, Du hast das Spielziel erreicht, aber was war dieses Spielziel eigentlich?
Ja. Ich finde aber auch, ich finde dabei schön, dass, also ich meine, Rockstar wird natürlich auch, man kann natürlich auch sagen, dass sie aus Marketingzwecken natürlich diese Kontroverse auch durchaus befeuert haben. Klar, das finden die ja, das ist immer gut, wenn ein Spiel Kontroversen erzeugt, aus Marketingzweckgründen. Aber was ich spannend finde, ist, dass es eben, es ermöglicht diese, also es schiebt diese Reflexion so hinterher, ermöglicht aber auch so dieses totale sadistische Vergnügen an der Folter. Und weil es diese beiden Möglichkeiten offen hält, weil es sagt, so, wir, also ich lese darin irgendwie, dass das Spiel mir sagt, wir verurteilen dich nicht, wenn du hier Spaß an dieser perfiden Gewalt hast. Sie ist ja eine spielerische Form der Gewalt. Ja. Wir sagen aber nur, die klare Message ist, Folter außerhalb spielerischen Kontextes ist natürlich eine furchtbare Sache. Aber wenn du hier an der Darstellung Spaß hast, dann bitteschön. Und damit behandeln sie mich als Spieler auch irgendwie als verantwortliche, aufgeklärte Person, ja, die vielleicht irgendwie Spaß an sowas haben kann, aber dann auch weiß, wenn Schluss ist, wenn es Zeit zur Reflexion ist.
Also man kann auch, also ja, ich denke schon, dass sie das auch teilweise mit einem marketingtheoretischen Hintergrund eingeführt haben, diese Folterszene, um halt Aufmerksamkeit zu generieren. Aber nichtsdestotrotz haben die das richtig gut umgesetzt. Wenn ich da zum Beispiel an Hatred, das Spiel, denke, das war auch, wir wollen jetzt hier mit aller Macht eine Kontroverse erzeugen. Und das Spiel war einfach dann ganz stupide. Einfach bloß die ganze Zeit durch die Gegend ballern und es wird nichts reflektiert. Und Rockstar hat es dann wieder geschafft, Aufmerksamkeit zu schaffen, aber trotzdem, wenn man die Folterszene spielt, also man kann sich beschweren, wie man möchte, aber man sollte sie dann auch gespielt haben, um zu gucken, wie gut die eigentlich aufgebaut ist und dass es im Endeffekt auch reflektiert wird und dass es alles in einem moralischen Kontext geschieht und dass auch selbstreferenziell natürlich darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein Spiel handelt. Das ist ja auch das, was bei GTA einem immer klar wird. Es handelt sich um ein Spiel, vergiss das nicht.
Hast du noch weitere Punkte, die du aus deinem Vortrag noch mit einbringen willst in unser Gespräch? Irgendwas, worüber wir noch nicht drüber gesprochen haben?
Was ich immer ganz wichtig finde, ich muss mal gucken, nicht, dass ich mich da verhasple. Das ist nämlich auch ein Punkt, den hat eigentlich mein Projektpartner Erik Eschmann hervorgerufen und ich habe ihn dann einfach, sage ich mal, gemobst in seinem Einverständnis und habe den dann ein bisschen ausgebaut und auf Ethik zurechtgeschustert. Man muss die Unterscheidung zwischen Player und Gamer treffen. Es wird im englischen Sprachraum immer unterschieden zwischen Play und Game. Und da gibt es dutzende Definitionen. Game ist meistens darauf ausgelegt, dass es dem Spieler um das Gewinnen geht. Sei es über die Mitspieler oder über das Spiel selbst. Und der Player, dem geht es halt um spielinterne Gründe. Das heißt, der Gamer sagt zum Beispiel, ich handle jetzt so und so in dem Spiel, weil ich ein bestimmtes Achievement freischalten möchte. Also er geht strategisch vor, dass er sagt, ich möchte jetzt einfach das Spielziel so früh wie möglich erreichen oder er möchte bestimmte Spielinhalte freischalten und trifft deswegen eine bestimmte Entscheidung, weil er irgendeine Trophäe möchte oder er hat das Spiel schon mal durchgespielt und sagt, okay, jetzt möchte ich mal bei Bioshock alle Little Sisters ausbeuten, weil ich das noch nicht kannte. Deswegen trifft er die Entscheidung. Oder er hat eine bestimmte Aversion gegenüber eines Charakters und lässt ihn deshalb sterben. Sowas. Es sind alles spielexterne Gründe. Es sind alles für mich persönliche, ja, externe Ziele, die ich habe. Und der Player, der ist nun einer, der sagt, der ist in das Spiel, ja, emotional involviert. Und sagt, ich treffe Entscheidungen innerhalb der Spielwelt. Das heißt, ich spiele jetzt Trevor und Trevor ist verrückt und Trevor handelt meistens moralisch verwerflich und deswegen klaue ich jetzt das Portemonnaie. Wieso sollte ich das zurückgeben? Ich handle jetzt einfach moralisch schlecht, denn das ist nun mal der Charakter von Trevor. Und das wäre jetzt ein moralisch oder ein spielinternes, eine spielinterne Entscheidung. Und spielextern wäre jetzt, okay, letztes Mal habe ich, es gibt doch diese letzte Mission, wo man sich entscheiden kann, wen man umbringt.
Mhm, ja.
Trevor, ob Michael, und der Gamer würde jetzt sagen, okay, letztes Mal habe ich Michael umgebracht, deswegen erledige ich jetzt Trevor. Oder er würde sagen, ich mag Michael nicht, deswegen töte ich jetzt Michael. Und der moralisch Handelnde würde überlegen, nicht der moralisch Handelnde, sondern der Player würde jetzt überlegen, was gibt die Story vor? Also, wie würde Franklin jetzt wirklich handeln? Und diese Unterscheidung finde ich wirklich extrem wichtig, weil auch erst dieser Player, der spielinterne Überlegungen macht, der kann dann auch wirklich zu einem moralisch agierenden Spieler werden.
Ja, bei dem Gamer musste ich sehr denken an den Homo Ökonomicus, ja, von John Stuart Mill, der also Effizienzabwägungen macht, der dann vielleicht so wie in This War of Mine auch, ja, wirklich, also vielleicht utilitaristische oder auch egoistische Abwägungen macht und sagt, ja, ne, ich brauche jetzt die und die Ressource, damit ich dieses und jenes Achievement vielleicht bekomme oder dieses und jene das Ende freischalte oder das nächste Feature. Wohingegen der Player ja eher, also ja, moralisch involviert ist und sich damit beschäftigt und das Spiel vielleicht auch, vielleicht nimmt der Player auch das Spiel ernst.
Ja.
Weil er so tut, als wäre es kein Spiel.
Ich glaube, im Deutschen könnte man das mit Zocken und Spielen betrachten. Also wenn ich jetzt sage, ich zocke jetzt mal eine Runde Battlefield, dann ist es wirklich so, dass ich mich vor einen Rechner klemme und es geht mir jetzt nicht darum, dass, keine Ahnung, oh Gott, ich habe jetzt meinen Teamkameraden, Eigenbeschuss, oh, Trauer, was weiß ich, sondern es geht einfach bloß darum, eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Deswegen zocke ich. Ich bin jetzt nicht wirklich im Spiel drin, sondern es geht mir jetzt einfach bloß um das Gewinnen und ja, gut ist. Und der Player ist dann halt einer, der sich wirklich, der ernsthaft spielt, der dann wirklich in diese Spielwelt hineingeht. Ich glaube, bei Ego-Shootern ist das immer ein bisschen problematisch, da diese Player-Kategorie aufzumachen. Da ist es dann wirklich meistens, dass man halt zockt. Sei denn man spielt vielleicht die Story, dann ist es schon wieder was anderes. Und darum ging es auch im Vortrag, dass es halt bestimmte Situationen in Spielen gibt, die es fördern, dass ein moralisches Subjekt entsteht. Manchmal wird einem auch die Möglichkeit genommen, bei uns ging es gestern um Fallout 3, dass, wenn du jemanden erschießt, auf einmal dasteht, du hast Karma verloren. Denn denkst du nicht wirklich über die Situation nach, habe ich jetzt etwas richtig oder falsch gemacht, sondern das Spiel gibt dir vor, es war falsch. Deswegen setzt du vielleicht dich nicht unbedingt moralisch damit auseinander. Anders wäre es wiederum bei Bioshock dieser Plot-Twist, der zum Schluss entsteht. Du hast die ganze Zeit gedacht, ich mache alles richtig und zum Schluss kommt ja dann dieser Plot-Twist. Ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, es gibt bestimmt einige, die es noch.
Jetzt kommt auch die Collection jetzt noch. Es gibt eine Remastered Collection von Bioshock.
Ja, aber auf jeden Fall hast du da diesen Plot-Twist und dann ist das so ein kognitiver Schock, wo man denkt, oh Gott, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und lässt dieses Spiel nochmal Revue passieren und das Spiel zeigt ja auch, was du die ganze Zeit gemacht hast, was du für angebliche Entscheidungen getroffen hast, die du im Endeffekt gar nicht getroffen hast. Ja. Und da ist es dann wiederum besser. Also Moralsystem in einem Spiel zu erzeugen, ist für einen Game Designer immer eine Gratwanderung. Weil entweder er macht es zu einfach und ich übersehe, dass es gerade eine moralische Situation ist, oder er macht es zu komplex, dass ich keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen. Beziehungsweise kann es auch sein, dass das Thema emotional aufgeladen ist und ich deswegen sage, okay, ich war selber mal in so einer Situation, ich muss jetzt hier mal kurz das Spiel ausmachen, das ist zu hart für mich. Das gibt's ja auch.
Ja.
Ist es für den Game Designer immer schwierig, wie bringt der Moral und Ethik ins Spiel, ohne dass der Spieler entweder die Konsole ausschaltet oder die Situation gar nicht wahrnimmt.
Glaubst du denn, dass es möglich ist für jemanden, wir haben jetzt über die Distinktion von Play und Game gesprochen. Ich nehme an, dass das wahrscheinlich auch, ja, also es gibt, das sind wahrscheinlich keine Persönlichkeitsmerkmale, sondern eher so Wahrnehmungsmodi, so würde ich es jetzt einfach mal vermuten. Glaubst du, dass es möglich ist, die, so wie das in dieser Killerspiel-Debatte damals immer so behauptet wurde, die moralischen Implikationen oder die moralischen Fragen, die mit dem Spiel einhergehen, auszublenden und wirklich auf einer reinen Spielebene zu sein, ohne dass einen das irgendwie beeinflusst?
Ich denke schon, dass das möglich ist. Also jetzt nehmen wir Bioshock als Beispiel, dass es mir einfach bloß darum geht, das Spiel schnellstmöglich durchzuspielen, beziehungsweise sind mir die Sisters relativ gleichgültig. Hauptsache, ich kann mir die neuesten Erweiterungen ganz schnell holen, ohne dass ich nicht auf dieses Adam warten muss, dass ich dann einfach überhaupt keine moralische Situation ersehe, dass ich das überhaupt nicht wahrnehme, dass es eine moralische Entscheidung ist, ob ich die Sister rette oder nicht. Es geht mir einfach bloß um dieses Adam. Und ja, ich denke schon, dass man das übersehen kann, dass es überhaupt Moral im Spiel gibt und dass es relativ schnell geht.
Mhm. Man kann auch, du hast ja erwähnt, irgendwie so schnell wie es geht Bioshock durchspielen. Da dachte ich auch daran, oder so schnell wie es geht an dieses Adam kommen. Da dachte ich an so Sachen wie Speedruns zum Beispiel. Man kann ja auch in einem komplett anderen Modus so ein Spiel spielen, wo der Inhalt völlig egal ist und man spielt eigentlich nur mit der Form, nur mit der Mechanik.
Genau. Das wäre dann wieder ein spielexterner Grund,
ja,
womit du wieder ein Zocker rennst, ein Gamer. Weil es kommt dir nicht auf das Spiel wirklich drauf an, sondern es kommt einfach bloß darauf an, es so schnell wie möglich durchzuspielen. Genau, und der Player wäre dann aber wieder so, dass er sagt, was wäre jetzt moralisch richtig und was wäre hier moralisch falsch? Der würde dann wieder über die einzelne Situation nachdenken. Beziehungsweise glaube ich, dass es bei Bioshock, wenn ich wirklich ein Player bin und überlege, was moralisch geboten wäre und sage, okay, ich möchte jetzt moralisch gut handeln, dann brauche ich diese Überlegung bloß einmal anzustellen, weil ich komme immer wieder in diese Situation und brauche immer mich nur für das Gute entscheiden. Und wenn ich sage, okay, ich bin jetzt mal moralisch schlecht, ich möchte mal die andere Perspektive einnehmen, dann ist es auch so, dass man sich die ganze Zeit für das Schlechte entscheidet. Also Bioshock hat ja nur so ein binäres Moralsystem und beantworte ich eine Frage, habe ich automatisch alle anderen beantwortet.
Ja, ist ein bisschen schade fast, dass das viele Spiele so machen. Ne? Viele Spiele haben so eine ganz einfache Schwarz-Weiß-Dynamik, wo dann auch schon von vornherein klar ist, jetzt bin ich der Gute und jetzt bin ich der Schlechte.
Es trauen sich wenige Spiele, diese Grauzone einzunehmen. Aber Gott sei Dank leben wir im digitalen Zeitalter. Es gibt ja auch genügend Indie-Games, die sich dann doch mal an sowas anwagen. Ich glaube, This War of Mine ist auch ein Games, kein AAA-Titel.
Ja.
Und die machen das auch sehr gut. Und die Leute, die jetzt eigentlich das Geld zur Verfügung hätten, mal ein anständiges Moralsystem zu generieren, die sagen dann immer, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt und lassen wir mal lieber. Und Bioshock war ja so mit der erste Schritt, wo sie gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Das kam ja auch tierisch gut an. Teil 2 war dann wieder eigentlich dieselbe Situation mit den Fragen. Also es war dann wieder schade. Da hätten sie das besser ausbauen können. Aber das war ja dann, glaube ich, auch ein anderer Entwickler und war ein bisschen schade. Ich habe mir ein bisschen mehr von Teil 2 erhofft.
Also ich glaube, bei The Last of Us war das auch der Fall. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Ohne es, also jetzt spoilerfrei, wird am Ende trifft der Protagonist auch eine Entscheidung, die man durchaus als moralisch, naja, schwerwiegend zumindest verstehen kann und auch als kontrovers. Viele würden wahrscheinlich auch sagen, die moralisch verwerflich ist grundsätzlich. Und man hat eben keine Wahl. Und es gibt so viele Leute, die haben danach gesagt, ich hätte mich gerne entschieden als Spieler, was ich jetzt, was Joel machen soll in dieser Situation. Und aber ich fand eben gerade spannend, dass man sich nicht entscheiden konnte. Weil so hat Naughty Dog und so hat schafft es ja auch GTA 5, so hat man es geschafft, in diese, ja, in diese schwierige Situation von moralischer Ambiguität zu kommen. Weil keine Entscheidung vorlag.
Das ist ja auch das, also ein Videospiel ist ja immer so eine Art Simulation. Das heißt, es ist, es wird eine Spielwelt generiert, die von bestimmten logischen Gesetzen umschlossen wird. Also es ist eine eigene abgeschlossene Spielwelt. Und da ist es ja auch so, eine moralische Situation kann entweder einfach simuliert sein, in dem Sinne, dass einfach bloß durch eine Cutscene irgendeine moralische Situation aufgezeigt wird. Oder es kann eine komplexe Simulation sein, in dem Sinne, dass ich verschiedene Möglichkeiten gegeben habe. Und manchmal sollte es wirklich bloß bei einer einfachen Simulation bleiben, damit man den Controller auch mal beiseite legt und das auf sich wirken lassen kann. Solange es auch wirklich gut gemacht ist. Das macht Naughty Dog ja. Also Last of Us war wirklich ein sehr gutes Spiel.
Ja. Ist, ja. Okay, ja, zum Ende unseres Gespräches, was nehmen wir mit? Also ich nehme mit diese Distinktion von, ich fand die Distinktion, die du gemacht hast zwischen Player und Gamer, fand ich sehr spannend. Das schließt ja auch an diese, also diese Unterscheidung ist ja schon alt. Ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat, Meyerowitz oder was weiß ich, ne, der irgendwie in der Erziehung des Kindes und sowas, wo dann das Kind irgendwie in regelgerichtetes Spiel involviert ist, sowas wie Fußball oder halt so schauspielerisch imitierend Erwachsene nachmacht und so, das wäre dann das Play. Das finde ich eine spannende Unterscheidung, gerade auch für die Auseinandersetzung mit moralischen Situationen. Ja, und diese Frage nach dem, also ich finde es eigentlich, ich finde es interessant, dass wir quasi sagen können, Spiele haben eine besondere Art und Weise, mit moralischen Fragen umzugehen, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass die Handlungsmöglichkeiten der Spieler super weit erweitert werden müssen, sodass er sich immer aussuchen kann, was er macht und quasi frei ist in seinen Entscheidungen, sondern dass es manchmal eben auch darauf ankommen kann, an den richtigen Stellen die Handlungsfreiheit einzuschränken.
Dieser Zwang, etwas Böses zu tun, so, dass der Spieler etwas Böses tun muss, ja, dieses Muss ist äußerst wirkungsmächtig dann auch im Spiel.
Ja, sollen wir das mitnehmen?
Ja. Ende?
Vielen Dank an Thomas West für das Interview. Es war ein sehr nettes Gespräch, hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, man mehr als hoffen kann man nicht. Aber ich denke mal, das Interview, das lief doch recht flauschig und gut. Da sollte doch weiter Kontakt bestehen.
Fest und flauschig.
Ja, das auch. Ey, den müssen wir auch ja jedes Mal erwähnen, ja? Ja, den Böhmermann-Podcast.
was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwas Interessantes erzählen.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr was.
Ich habe mir Sorgen machen.
Sofort vergessen, was ich sagen wollte. Warum denn?
Ja, der gute Stefan, der braucht Gingium. Also falls einer von euch so Gingium-Tabletten zu Hause hat, kann er ihm die gerne mal zuschicken.
Also, das Erste, was ich jetzt mal mache, ist, ich spiele jetzt mal einen Blues, damit wir zu dem Dings über... Ach nee, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, falls ihr, was eure Position ist zu der GTA 5 Folterszene und ob ihr irgendwelche interessanten Gedanken dazu habt, ja, dann lasst uns das immer zukommen, teilt uns das mit. Würde mich sehr freuen, da noch ein bisschen mehr mit zu befassen und darüber zu lesen, was ihr so darüber denkt.
Ja, auf jeden Fall. Schickt uns eure Meinung, euer Feedback. Was hat euch an dem Interview gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Wir hoffen, wir bekommen nur Sachen, die euch gefallen haben.
Alles andere wird so sofort gelöscht. Alles andere wird,
geht in den Müllordner. Es geht in den Müllordner.
So, ich spiele jetzt hier einen Blues und dann können wir das Quiz machen, ja?
Oh ja.
Warte, live Blues. Thank you.
schön. Und es hat uns direkt in die richtige Stimmung versetzt.
Ne? War gut.
Schön deprimierend jetzt, was als nächstes kommt.
Hallo, das war doch nicht deprimierend.
Blues ist doch immer leicht deprimierend.
Also, kannst du, oh, Baby, oder? Baby. Nee, ich war einmal.
Oh nein, nein, nein.
Ich jetzt nicht nochmal.
Bitte nicht.
Lass uns doch stattdessen lieber uns der schönen Seite des Lebens zuwenden. Also sehen wir jetzt noch, wie schön das ist.
Oh, ja, wir wissen es ja noch nicht.
Wir wissen es noch nicht. Wir haben wie immer Fragen bekommen. Diesmal von Alexander Henz. Der wurde auch in dem, in dem Interview schon erwähnt.
Ja.
Und der hat Fragen gebastelt. Wie immer ist es so, Sebastian und ich spielen quasi gegeneinander, beantworten Fragen. Richtige Antwort gibt einen Punkt. Wenn man falsch antwortet oder die Antwort nicht weiß, dann hat der andere eine Möglichkeit, nochmal zu antworten und dann den Punkt gegebenenfalls abzustauben. Es steht im Moment 2-1 für Sebastian.
Ihr könnt es nicht sehen, aber...
er jubelt. Und genau, wir müssen dann nochmal drüber reden. Was hatten wir gesagt für Ende Juli? Dann
Ende Juli, ich habe vorgeschlagen...
Pizza, oder?
Genau, Pizza. Jetzt einfach als also ganz unkreativ, dass derjenige dann dem Sieger eine Pizza spendiert.
Okay.
Also, weißt du, damit wir auch schön im Nerd-Klischee bleiben, ja, dass wir natürlich uns nur von Fertiggerichten ernähren und Pizza dann, so wie bei Big Bang Theory. Ja, die kochen ja auch nicht selbst, obwohl sie eine Küche haben am Set. Nein, jeden Tag gibt es was anderes, was die dann sich bestellen. Vom Chinesen, vom Italiener. Oh, Italien heute. Wir nehmen übrigens am Tag auf, wo das Spiel Deutschland gegen Italien ist. Mal sehen, posthum, also auch morgen dann wieder in der Zukunft, wenn ihr das hört, werdet ihr wissen, ob wir dann alle geweint haben oder ob es euch völlig egal ist oder ob wir alle jubeln. Ich bin gespannt.
Ich habe jetzt hier das Thema der Fragen, die Alexander Henz uns hat zukommen lassen, lautet digitale Spiele, Serious Games und Wissensvermittlung.
Over, ja.
Das ist sein Spezialgebiet.
Ja, das war ja klar. Das war so klar.
Wie immer gibt es 2 einfache Fragen, 2 mittlere Fragen und 2 schwere Fragen. Soll ich die erste an dich stellen?
Ja.
Okay, ich lese jetzt vor. Ich weiß selber noch nicht, was kommt. Wir wissen es beide nicht. Frage Nummer 1. Zum Alltag vieler Spielerinnen und Spieler gehört es inzwischen, folgenschwere Entscheidungen in digitalen Spielen treffen zu müssen. Nicht selten kommt es dabei auch zur Reflexion der eigenen Handlungen. Anfang 2014 wurde über eine norwegische Schule berichtet, die ein bestimmtes digitales Spiel zum Kerninhalt einer Unterrichtseinheit zur moralischen Werterziehung ernannt hat. Um welches Spiel handelte es sich?
Also das einzige oder beziehungsweise der einzige Fall, wo ich von was Ähnlichem gehört habe, dass in Schulen Videospiele gespielt werden, im Unterricht, Minecraft. Ich sage jetzt mal, dass das tatsächlich dieses Beispiel war. Ich sage Minecraft. Obwohl obwohl hat Minecraft mit Moral zu tun. Vielleicht. Wir finden es raus.
Okay, ich logge Minecraft ein.
Ja.
Jetzt kann ich ja meine Antwort muss ich ja auch noch geben, weil wir haben jetzt keinen Gast, der uns moderiert. Und zwar muss ich leider sagen, ich glaube, ich weiß es. Weil nämlich gerade in dem Interview mit Thomas West er mir davon erzählt hat. Aber ich glaube, das war nicht in der Aufnahme, sondern es war nach dem Gespräch, hat er mir nämlich davon erzählt. Und ich sage, es ist The Walking Dead. Ich scrolle mal runter hier.
Ja,
ich scrolle mal runter. Antworten. Super vertraulich. Psst, schreibt er. Antwort. The Walking Dead. Telltale Games Season 1. Das Spiel wurde insbesondere genutzt, um verschiedene Modelle der Ethik anhand moralischer Dilemmata zu diskutieren. Die Entscheidungen wurden hierzu vorab diskutiert, demokratisch abgestimmt und schließlich nachbereitet.
Okay.
Also ein Punkt für mich, 2-2, Gleichstand. Willst du die zweite Frage vorlesen?
Ja, okay.
Soll ich dir mein Tablet hier überreichen?
Ja, genau.
Was ist jetzt?
Ja, warte, ich werde... Zweite Frage. Das Künstlerkollektiv unter dem Namen Mollindustria. Mollindustria, sorry. Thematisiert eine Vielfalt politischer Themen in ihren kurzen, meist satirischen, aber in jedem Fall bewusst überspitzten Spielen. Eines ihrer Spiele wurde jedoch aus dem App Store verbannt. Hierzu wurde ein offizielles Statement abgegeben. Doch die Ironie, dass ausgerechnet Apple ein Spiel entfernt, das die Produktion und Distribution von Smartphones kritisch kommentiert, ist der Presse kaum entgangen. Wie heißt das Spiel, von dem hier die Rede ist?
Phone Story.
Also, genau, die Frage ging ja an dich. Das heißt, du hast, ja, So, das heißt, ich muss jetzt auch eine.
Du kannst eine einloggen, wenn du willst.
Mir fällt jetzt
aber so, die Antwort ist halt Phone Story.
Ja, können wir uns das sparen. Ich habe bereits vor der Aufzeichnung dieses Podcasts gesagt, ich werde hier bluten.
Ja, dafür hast du das letzte Mal mit zwei Punkten abgeräumt.
Genau, Phone Story. In Phone Story können vier Phasen der Produktion und Distribution eines Smartphones durchgespielt werden. Darunter das Management von Kinderarbeit oder auch das Auffangen von Fabrikarbeitern, die sich das Leben nehmen wollen. Okay. Da sich die Kritik mitunter auf Berichte und Praktiken bezieht, die besonders mit Apple in Verbindung standen, ist der Grund für die Entfernung aus dem App Store nicht schwer zu erraten. Auf Android-Smartphones ist die App weiterhin erhältlich. Okay, ich glaube, die hole ich mir mal.
Ja, Phone Story. Kann ich nur schwer empfehlen. Die ganzen Sachen von Model Industrial sind ziemlich gut. Die haben auch was gemacht, kommentieren zu Drohnenkriegen. Wo man
hatten wir das nicht sogar letztes Mal?
Nee, das war The GOP Arcade.
Ah.
Das sind andere, ist ein anderes Kollektiv. Die machen was zum US-amerikanischen Wahlkampf. Und Model Industrial, die machen aber, die Spiele sind ähnlich strukturiert. Auch sehr abstrakt und simple Flash-Spiele. Könnt ihr einfach mal, ich habe jetzt die Webseite nicht im Kopf, aber einfach mal googeln nach Molle Industria. Und dann findet ihr die. Jetzt kommen die zwei leichten Fragen.
Oh nee.
okay. 3-2. Ja. Die wahrscheinlich, sagt er hier, wahrscheinlich ein wenig schwieriger, vielleicht auch etwas mehr als das, sagt er.
Okay.
Frage Nummer 3. Ah, nee, ich hatte den Battlefield-Sound.
Oh Gott.
Frage Nummer 3.
Ja.
Gegen andere Menschen zu spielen, setzt in virtuellen Welten zumeist voraus, dass es ein bestimmtes Maß an Chancengleichheit gibt. Im Vordergrund, das ist eine Multiplayer-Frage für dich, siehst du? Im Vordergrund soll meistens das Können von Spielerinnen und Spielern stehen. 2010 wurde jedoch ein Spieleklassiker von der Schweizer Künstlergruppe And/Or neu veröffentlicht und mit einigen Modifikationen versehen, um Diskriminierungsprozesse zu simulieren. Welchen frühen Spieleklassiker haben Sie als Vorlage genutzt?
Also es ist ein Spieleklassiker und es ist ein Multiplayer-Titel. Oder?
Genau, ein Spieleklassiker und ein Multiplayer-Titel, den sie jetzt Vorlage
benutzt. Oh Gott, ein Spieleklassiker, der.
Er sagt so, frühen, Klammer aus, Ausrufezeichen, Klammer zu. Also sehr früh.
Okay, also wenn es sehr früh ein Multiplayer-Klassiker, dann kann es eigentlich nur Pong sein. Also Pong spielt man zu zweit, ist Multiplayer, das ist. Es wird immer noch darüber gestritten, ob Pong tatsächlich eines der ersten Videospiele war, aber also ich glaube nicht, dass er Tetris meint. Ich hätte noch ein anderes Beispiel, aber das ist nur für Singleplayer. Da wurde auch künstlerisch ein Spiel umgekrempelt, um auf Diskriminierung hinzuweisen, aber ich sage mal Pong.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich sage Pong Tennis for Two und damit hast du, glaube ich, den Punkt. Ich scroll mal runter. Pong, richtig! Was war nochmal der Sound für das Gelingen?
Ah ja, richtig, genau.
Antwort, Pong. Das Spiel mit dem Namen Discrimination Game, ehemals Discrimination Pong, zeigt über Spielmechaniken strukturelle Diskriminierung auf. Einem der Schläger wird hierzu jede Runde ein zufälliger Nachteil zugewiesen, wie eine kleinere Trefferfläche, schwierigere Kontrolle oder langsamere Bewegung.
Ah.
Die den Sieg sehr stark erschweren können. Mhm. Der erhöhte Schwierigkeitsgrad wird jedoch nicht anerkannt. Stattdessen verhöhnt ein Text nach Ende einer Partie die nicht ausreichenden Anstrengungen der benachteiligten Person. Dies soll einen Ausgangspunkt zur Diskussion über strukturelle Diskriminierung bieten.
Boah. Also das andere Beispiel übrigens, was ich gerade noch hatte, was nicht Multiplayer bezogen ist, ist Super Mario. Das erste Super Mario von 1985. Weil da hat man Mario in einen Rollstuhl gesetzt. Und dann musste er als Rollstuhlfahrer im Rollstuhl versuchen, diesen Level zu schaffen.
Und da rollen ihm dann so Steine immer entgegen, ne?
Ich glaube, ja, genau, das war's. Das ging sogar, glaube ich, mal ganz kurz durch die Presse.
Ja.
Weil das halt so, jeder kennt Super Mario. Und dann halt das so zu entfremden, aber gleichzeitig einen so auch immer noch leider Gottes aktuellen Bezug dazu zu nehmen, ist ein starkes Stück. Und hat auf jeden Fall, glaube ich, auch seine Wirkung nicht verfehlt.
Ja, ich glaube auch hier, das, ich habe das selber nicht gespielt, das Discrimination-Game, aber ich finde es sehr, ich finde es spannend, weil es auf so eine präzise Art und Weise funktioniert. Eben genau damit, dass irgendwie für die privilegierte Position, privilegierte Position oder privilegierte Person sich nichts verändert, aber sozusagen ein zufälliger Nachteil zugewiesen wird und der nicht anerkannt wird.
Ja.
Dass quasi die eine Person hat es irgendwie schwerer, aber für, am Ende für das Ergebnis wird dieser zusätzliche Schwierigkeitsgrad im Erreichen irgendwelcher Ziele überhaupt nicht anerkannt.
Okay.
Aber jetzt steht es 3-3, ne?
Genau, jetzt kommt Frage 4. Ich dachte jetzt, ja. Sehr gut. Schon in den ersten beiden in den USA und Europa veröffentlichten Pokémon-Spielen Rot und Blau hat sich ein Lerneffekt eingeschlichen. In der ersten Arena mit dem allseits bekannten Arenaleiter Rocco klärt ein ansässiger Trainer über einen Begriff auf, den viele Menschen, ob jung oder alt, oft falsch verstehen. Oder falsch verstanden haben, denn nun wissen sie es ja besser. Sein Monolog hat damit Kultstatus erreicht und zugleich Wissen vermittelt. Unter welchem Begriff ging es im Monolog des Trainers?
Oh, wow.
Oh Gott, okay. Das Fiese ist, ich spiele Pokémon Rot gerade auf dem New 3DS als Download-Fassung.
Weißt du's?
Nein. Das, weil das Fiese ist, dass ich da schon weit drüber hinweg bin, natürlich über Rocco, weil den schlägt man ja relativ schnell mit seinem kleinen Stein und Onyx. Spoiler. Aber, oh Gott, an dem, ich glaube, den Dialog habe ich einfach übersprungen diesmal. Ich bin einfach versucht, habe möglichst versucht, stur.
Du musst ja gleich noch die Antwort vorlesen.
Ich muss, ja, richtig.
Also ich muss sagen, ich habe Pokémon Rot ganz exzessiv gespielt. Ich war aber so jung, als ich das getan habe.
Ich glaube, das ist,
dass ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern kann. Um was soll's da?
Ich meine, es wurden ja einige so diese Catchphrases, die Trainer auch oft hatten, die du besiegt hast. Ja, und dann wurde immer so ein kluger Spruch oder irgendein flapsiger Spruch dann halt immer angestellt. So, wow, du hast mich besiegt, ich blub, blub, blub. Und bei den Arena-Leitern war das, ich kann mich nur noch an diesen einen alten Mann erinnern, der uns dann immer so gecoacht hat, wenn du in die Arena rein bist. So, du siehst aus wie ein junger, engagierter Trainer, ich werde dich auf deinem Weg jetzt begleiten und so weiter.
Was, ich überlege gerade, was so Begriffe sind, die üblicherweise falsch verstanden werden
oder auch
falsch
Kinder,
verwendet werden.
Also die Kinder dann auch natürlich verstehen.
Ja, ich meine, sowas wie Schizophrenie zum Beispiel, aber das kann es ja nicht sein. Da ging es doch bei Pokémon auch, warum sollte der Pokémon über Schizophrenie sprechen?
Außer wir reden von Anton vielleicht.
Von Anton, ja.
Ich weiß es nicht. Also,
ich weiß es auch nicht. Ein Begriff.
Also,
vor dem Rocco-Kampf. Ich
ein sage ansässiger mal, Trainer.
Ich sage jetzt einfach mal was.
Hm?
Ich muss ja irgendeinen Tipp abgeben.
Genau.
Ich sage jetzt Behinderung.
Okay. Ja. Dann sage ich einen Begriff, den Leute oft falsch verstehen. Gewinnen. Also die Bedeutung von gewinnen.
Was gewinnen heißt.
Genau, was gewinnen heißt.
Okay, dann scrollen wir runter. Und erleuchte uns.
Antwort. Nee, das war 3. Die Maßeinheit Lichtjahr.
Ah, Lichtjahr.
Das Lichtjahr.
Ich habe viel zu sehr wieder den Gesellschafts...
Ja, wir denken natürlich, ne, wir sind ja so sozial und denken, es muss doch bestimmt irgendwas... Nein, es ist das Lichtjahr. Und ich weiß auch, warum das oft so falsch verstanden wird, aber ich lese es mal vor. Ja. Die Erkenntnis für viele Spielerinnen und Spieler war, Lichtjahre messen als Längeneinheit die Entfernung, nicht die Zeit. Der Monolog des Trainers lautet vor dem Kampf: Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Nachdem er besiegt ist, nimmt er seine Aussage jedoch zurück. Mist! Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Da viele Spielerinnen und Spieler dies zuvor nicht wussten, prägte sich der Moment ein und hat sich inzwischen auch im Pokémon-Fandom gefestigt.
Keinen Punkt.
Keinen Punkt für keinen von uns beiden.
Keinen Punkt für niemand.
Ja.
Sagte Tonsteine Scherben.
Vielleicht hieß der Trainer ja Harald Lesch. Das kommt nicht wieder. Oder wir nennen ihn einfach Harald.
Okay, Frage 5. Jetzt wird's. Schreibt Alex hier. Halbwegs sicher irgendwie schwierig, schätze ich. Also, jetzt wird's schwer. Okay. Bist du bereit? Frage Nummer 5. In Deutschland herrscht noch allgemeine Skepsis gegenüber der Nutzung von Serious Games zur Unterstützung eines positiven Krankheitsverlaufs. In einigen Kliniken in den USA ist dies aber bereits Alltag. Die meisten dieser Spiele werden konkret für ihren jeweiligen Zweck entwickelt. So soll der Third-Person-Shooter Remission krebskranken Kindern helfen, stärkere Resistenzen aufzubauen. Das Rollenspiel Sparks ergänzt die Behandlung von Depressionen. Und das Virtual-Reality-Spiel Snow World lindert nachweislich die Schmerzen von Verbrennungsopfern. Auch der Spieleklassiker Tetris könnte zu Therapiezwecken genutzt werden. Doch in welchem Kontext?
Oh. Also, das Spiel Tetris. Ja, halt mir noch mal kurz vor, was machst du bei Tetris? Du musst. Räumlich denken.
Nicht räumlich.
Ein bisschen räumlich musst du schon sortieren, denken. Du musst sortieren, du musst. Einzelne Puzzleteile einander zuordnen können. Ja, also das, welches Teil passt wo rein, damit dann die Linie dann natürlich verschwindet. Also muss es ja etwas mit Auge-Hand-Koordination, ja gut, aber die wird ja generell bei Videospielen gefördert.
Ja.
Oh Gott, was fördert man denn am besten mit Tetris? Ich sage, es kann zur Therapie eingesetzt werden für
keine Ahnung.
ich bin gerade etwas auf dem Schlauch. Also für Opfer von Schädeltraumata vielleicht, also die dann entsprechend Probleme haben. Ich weiß es nicht. Ich sage in der Traumatherapie. Und dazu kommt dann solche Musik, genau.
Traumatherapie.
Traumatherapie, ja, irgendwas okay. In der Richtung. Ja.
Ich sage die OCD, Obsessive, warte mal, wie heißt das? Ich habe es gerade mal gegoogelt. Obsessive Compulsive Disorder. Das ist diese psychische Zwangsstörung, bei der man alles in eine gewisse Reihenfolge bringen muss, alles irgendwie sortieren muss.
Okay.
Ich scroll mal runter zur Antwort.
Ich bin gespannt.
Nummer 5, Antwort. Oh. Zur Traumabehandlung.
Nein.
Du hast recht. Zur Traumabehandlung. Die University of Oxford hat 2009 eine Studie veröffentlicht, demnach das Spielen von Tetris in enger zeitlicher Nähe zu einem potenziell traumatisierenden Ereignis das Aufkommen von Flashbacks in der Folgezeit im Vergleich deutlich reduzierte. Aktuell wird weiter geforscht, wie diese Ergebnisse zur präventiven Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung beitragen können.
Okay, das war jetzt... Natürlich habe ich es gewusst, ja, natürlich.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe blind geraten, aber...
Was haben wir jetzt? 4-3 für
ja,
dich, ne?
Ja. Für mich oder für dich jetzt?
Für dich.
Oh, ich führe, oder?
Ich glaube, wir hatten 3-3 vorher. Ach,
stimmt, richtig, genau.
Und dann war die Pokémon-Frage und jetzt 4-3.
Stimmt, also...
Und jetzt letzte Frage.
Ich führe, spannend. Das heißt, ich kann sogar noch den Abstand vergrößern. So.
Wenn ich jetzt falsch...
Wenn ja.
Du richtig.
Ja, wahrscheinlich wird es andersrum
laufen. Egal welches Themengebiet, Kopf an Kopf rennen wir.
Es wird spannend.
Wir bräuchten so einen Kommentator eigentlich, ne? Wie so, ja. bei so einem Fußballspiel, so einem Formel-1-Rennen. Oh! Und so, der immer so schreit.
Oh Gott.
Okay,
ja. Frage Nummer 6. Die NGO Geneva Call setzt sich für die Einhaltung humanitärer Normen bei bewaffneten Konflikten zwischen insbesondere nichtstaatlichen Akteuren, zum Beispiel in Bürgerkriegen, ein. Sie versuchen damit, den Schutz für die Zivilbevölkerung zu sichern bzw. zu ermöglichen. Hierzu gehörten bereits mehrere mediale Kampagnen über verschiedene Plattformen, darunter seit 2015 auch die kostenfreie App Fighter Not Killer für Smartphones. Über welche Spielform oder auch Genre wird dort Wissen vermittelt?
Fighter, Not Killer. Über welche Spielform, also welches Genre dort verwendet wird? Jetzt ist natürlich die Frage, wie spezifisch muss man das jetzt angeben, ne?
Ja, vor allem also Einhaltung humanitärer Normen bei bewaffneten Konflikten. Aber, also, okay.
Also ich würde jetzt sagen, ich gehe mal davon aus, weil das mir eine Geschichte zu sein scheint, die in irgendeiner Form gewalthaltige Konflikte erzählt auf eine spezifische Art und Weise und damit auch die humanitären Normen vermittelt. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, aber ich tippe mal auf Action. Also vielleicht so ein Side-Scrolling-Shooter habe ich mir irgendwie.
Ja, so ein bisschen Pro-Protector, ne? So in der Richtung. Dass man,
ja, genau.
Aber nur halt, dass du, also es muss ja ein Spiel sein, wo du die Möglichkeit hast, eben nicht zu töten. Das heißt, dass die Figuren oder deine Gegner, dass die irgendwie so eine, keine Ahnung, Lebensleiste haben oder ähnliches, wo dann gezeigt werden kann, okay, vielleicht, dass derjenige halt nicht stirbt, sondern nur verwundet wird. Ja? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Side-Scrolling-Beat'n-Up ist.
Oder es muss ein spezifisches, oder also vielleicht tötet man schon, aber nur mit einem spezifischen Motiv. So, dass halt eben, das wäre für mich der Unterschied zwischen Fighter und Killer, weil der Fighter sozusagen für irgendwas spezifisch sich einsetzt, während der Killer eher so
einfach nur
Gewalt ausübt. Einfach nur zum Selbstzweck.
Ja.
Autotelische Gewalt ausübt.
Ja, also Fighter, deshalb, ich muss gerade irgendwie an Street Fighter denken. Ich sag mal, ja, Moment.
Also ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, was die Antwort ist, aber ich sag mal, meine breit gefasste Antwort wäre Action. Falls es konkret gefasst sein muss, würde ich sagen, Side-Scrolling-Shooter. Shoot 'em up, sozusagen.
Welches Genre wird, also welche Spielformel und Genre wird dort Wissen vermittelt? Shoot 'em up, dann sag ich Beat 'em up.
Okay. Wenn jetzt natürlich schon steht Action, na gut, okay, dann
liegt es richtig. Ja, also, würde es richtig liegen. Wir müssen mal gucken. Oh! Wir lagen beide falsch. Quiz bzw. Ratespiel.
Oh, wow. So wie wir das hier machen.
Ja, über Quiz. Seht ihr, bei uns lernt ihr was. Um Wissen. Ja.
Warte, ich mach kurz die Melodie, weil verloren.
Keiner kriegt einen Punkt. Um Wissen möglichst schnell vermitteln zu können, ist die App wie ein Quiz aufgebaut und thematisiert dabei viele reale Kriegssituationen, die mitunter komplexe Problematiken aufweisen. Während die gestellten Fragen und die Spielform der App morbide erscheinen können, eignete sich besonders für den Einsatz in Trainingslagern oder im Feld, um über die Regeln bewaffneter Konflikte zu informieren. Aktuell ist sie verfügbar auf Englisch, Französisch sowie Arabisch. Ja, okay.
Das war's?
Das war's. Also.
Okay, dann fassen wir zusammen. Wir haben einen Punktestand von 4-3 für dich. Hat sich also im Prinzip nichts geändert, wir haben einfach nur mehr Punkte.
Ja.
Kopf an Kopf rennen. Es wird spannend nächste Woche, es geht weiter.
Ja.
Wir müssen dann ja auch irgendwann, warte mal, jetzt haben wir den, das war jetzt der erste, es kommen noch 3 Podcasts oder 4 Podcasts, glaube ich, dann diesen Monat. Und dann sind wir ja am Ende angekommen und dann...
Stimmt, achso, wir haben ja jetzt schon wieder den 9. Monat, ich war gerade.
Genau, wir haben jetzt Juli, wir haben halt nur eine Woche vorher angefangen, aber
stimmt, da können wir das
ruhig zusammenzählen, ja, oder?
Genau.
Können wir ruhig
zusammen. Da machen wir jetzt kein großes Buhai drum.
Okay, 4-3, wir bleiben gespannt.
Ja.
Und ich würde sagen, hast du noch irgendwas jetzt?
Nein, also nichts Größeres mehr, von dem ich jetzt sage, dass man jetzt darüber noch sprechen müsste, unbedingt.
Weil nämlich, ich habe nochmal geschaut, wir haben immer die Veranstaltungshinweise.
Ach, stimmt, genau.
Aber es gab jetzt nichts für nächste Woche. Ich habe nichts gesehen.
Mir fällt jetzt auch nichts Relevantes, also was mit Game Studies oder generell mit Videospielen zu tun hat, ein.
Falls ihr irgendwie, falls ihr eine Veranstaltung organisiert oder so und möchtet, dass wir euch teilen und Bescheid sagen, dann macht es ruhig mal. Das haben andere auch schon gemacht, die dann gesagt haben, hier, wir machen diese Veranstaltung hier und da und teilt uns doch mal auf der Facebook-Seite und lasst uns das wissen. Song der Woche haben wir noch. Natürlich, ihr wisst, jede Episode unseres Podcasts endet mit einem Musikstück. Und das sollen eigentlich immer, also es sollten Stücke sein, entweder Sachen, die wir hier selbst machen, die ich hier selbst irgendwie zusammenwurschtle, oder wir beide können ja auch
mal was zusammen machen. Ja, irgendwann machen wir was zusammen.
Machen wir mal. Singen wir dann irgendwie zusammen.
Oh ja, wir machen da was.
Und, oder es können natürlich auch, das würde ich jetzt immer vorziehen, Sachen sein, die ihr uns zuschickt. Wenn ihr also Musiker und Künstler oder Musikerinnen seid, das Geschlecht spielt also überhaupt keine Rolle. Ich benutze den Begriff des Musikers allein zur Bezeichnung einer Rolle.
Das ist sehr schön, das noch als Disclaimer unten dranhängen, so kleine Sternchen, genau. So bitte nicht.
Also wenn ihr Musiker seid, okay. Wenn ihr euch in einer Rolle als eine musikmachende, musikproduzierende Person versteht. Und
wie weit kannst du das jetzt treiben? Ja, da bin ich gespannt.
Und ihr also eine ihr Aufnahmen habt, die einigermaßen qualitativ okay sind, ihr wisst ja, unser qualitativer Anspruch ist nicht so hoch.
Nee, definitiv nein.
Dann schickt mir das zu, simon@pixeldiskurs.de oder schreibt mir auf Twitter, @StephanSimon.
Ja, genau, Twitter, und dann, definitiv.
Dann können wir das, sag ich auch gleich nochmal. Und dann können wir das klar machen. Es muss GEMA-frei sein, natürlich. Ansonsten ist es schwierig. Und für dieses Mal allerdings jetzt habe ich was Eigenes da mitgebracht. Mhm. Was Altes allerdings. Habe ich selbst jetzt erst gefunden, wieder in meinem Archiv der Stücke, die ich schon längst vergessen hatte. Und zwar von meiner vormaligen Band, die beiden drei. Ein Akustikgitarrentrio. Ja, was denn?
Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber ich finde, ich bin gerade so dieser awkward Moment, wenn dir jemand sagt, ich habe eine Band, die heißt die beiden drei.
Ja, was denn, die beiden drei? Ist doch gut.
Die
drei lustigen zwei.
ihr hättet auch noch unkreativer sein können, so die drei Musketiere.
Hallo, ja. die beiden drei, das ist ja der Witz der Nummer, der Zahl.
Das ist mir schon klar. das habe ich gerade noch kapiert. Ne? Das habe ich gerade noch so. Ich habe zwar bei Quizfragen manchmal meine Probleme, das kapiere ich noch.
Und das ist ein Stück, das haben wir haben, glaube ich, irgendwann, weiß ich gar nicht, wann das war, schon einige Jahre her, 2008 oder 2009 oder sowas, haben wir mal in Mannheim bei einem Radiosender, Radioaktiv heißt der, da waren wir Album des Monats 2000 irgendwas, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, und hatten da so eine Platte gemacht, die heißt Wer stimmt, ist feige. Und okay. Zum Ende des Podcasts verwirre ich die nur noch. Und da ist ein Stück, das haben wir dort in dem Radio-Dings gespielt, in dem Radiostudio gespielt, das heißt Kein Wort zur Stasi. Ich fand das immer gut, aber es hat es nicht auf die Platte geschafft und ist auch sonst nie veröffentlicht worden. Wir haben es immer nur mal bei Konzerten hier und da und bei Straßenmusik und sowas haben wir es mal gespielt. Und jetzt hat es endlich seinen großen Moment in unserem Podcast. Kein Wort
zur Stasi. Was lange währt, wird ewig gut, wird endlich gut.
Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und allen möglichen Podcast-Services. Liked außerdem unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter, @pixeldiskurs, @StephanSimon und Sebastian ist @themöller_s.
Dämlicher Name, ich muss mich unbedingt mal umbenennen.
Lasst uns Kommentare und Feedback da, immer her damit an simon@pixeldiskurs.de. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt hört ihr die beiden drei, Kein Wort zur Stasi.
Ja, wiederhören.
Sie war gebildet und hatte blaue Augen. Ihr Stil zweifellos, schwer famos und fast nicht zu glauben. Da wär's besser, man drehte sich weg, zollte dem Moment Respekt. Aber sie geht einfach weiter ohne mich. Sie hat keine Banane und kriegt selten Schokolade. Auch Kaffee ist knapp, ganz zu schweigen von Marmelade. Da wär's besser, man drehte sich weg. Doch ein allerletzter Blick macht den Bock nicht fett. Also schau ich ihr nochmal hinterher. Ja, ich weiß, was verboten heißt. Doch ich wunder mich auch, wer die Gesetze schreibt. Denn ich sag kein Wort zur Stasi. Ich sag kein Wort zur Stasi. Kein Wort, weil die Liebe immer bleibt. Gentleman genießt und schweigt. Brille, die vollen Lippen und die schönen Haare, die blonden Haare und die schönen blonden Haare. Da wär's besser, man schaut jetzt weg, doch beim besten Willen, nein, ich bin nicht. ich Kurt Beckham. Ich frag mich, ob sie mich noch kennt. Es waren nur Sekunden und unsere Augen verbunden. Ich wusste, sie sieht mich, aber ansprechen, das geht nicht, nein, nein. Wär's besser, man schaut jetzt weg, denn jede Farbe hinterlässt ein Fleck. Außer Rot auf Rot und Schwarz auf Schwarz. Doch erst die Mischung bringt den Spaß. Und ja, ich weiß, was verboten heißt. Doch ich wunder mich auch, wer die Gesetze schreibt. Denn ich sag kein Wort, kein Wort zur Stasi. Ich sag kein Wort, kein Wort zur Stasi. Ich sag kein Wort,
weil die Liebe
Gentleman genießt und schweigt, was verboten heißt. Doch ich wunder mich auch, wer die Gesetze schreibt. Und ich sag kein Wort, kein Wort zur Stasi. Ich sag kein Wort, kein Wort zur Stasi. Ich sag kein Wort, kein Wort Stasi. Ich sag kein Wort, kein Wort zu Stasi.
Ich sag kein Wort zu Stasi.
Kein Wort zu Stasi.
Kein Wort zu Stasi.
Weil die Liebe immer bleibt. Gentleman genießt und schweigt. Und ich erinnere mich gut und ich genieße und schweige.